Impulse für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 95 unserer Wissensreise. Super, dass du wieder dabei bist. Auf unserem Fahrplan stehen als nächstes die Bauchorgane, und zwar die Leber, Galle und Pankreas. Bevor wir aber ein neues Kapitel beginnen, bietet sich natürlich eine große Wiederholung zum Thema Verdauung an. Heute machen wir die erste Folge und wahrscheinlich gibt es noch eine zweite Folge. Ja, lang ist es her, aber er hat es hoffentlich nicht verlernt. Markus, schön, dass du hier bist.
Salve!
Wir legen gleich los, aber vorher noch ein paar organisatorische Punkte. Der Prüfungsdurchgang Frühling 25 ist in vollem Gange und die Herbstprüfung klopft quasi schon an die Tür. Solltest du dafür noch Unterstützung suchen, melde dich bitte möglichst frühzeitig und buche dir ein kostenloses Kennenlerngespräch. Ein paar Plätze fürs Einzelcoaching sind noch zu haben. Es gibt aber auch noch Plätze in den Kleingruppen. Du findest den Online-Terminkalender auf www.tanjas-naturheilkunde.com. Und wenn du keine Neuigkeiten der Wissensreise mehr verpassen möchtest, dann trag dich gerne für den kostenlosen Newsletter ein. Dann wirst du über geplante Webinare, Frühbucherpreise und sonst noch was informiert. Die Eintragung kannst du ganz einfach auf der Steady-Wissensreise-Seite machen. Du musst dafür kein Unterstützerpaket buchen. Ja, und wenn du sagst, die Prüfung ist noch ganz weit weg und du stehst noch am Anfang und suchst eine gute Schule, die dich optimal auf deine Heilpraktikerprüfung und auch auf danach vorbereitet, dann schau dir mal das Angebot der Naturheilschule Isolde Richter an. Für dich als Wissensreise-Zuhörer gibt es einen Rabatt. Falls du noch keinen Kurs bei der Naturheilschule Isolde Richter gebucht hast und dich jetzt dazu entschließt, bekommst du bei Buchung der HP-Ausbildung einen Rabatt von 100 Euro. Bist du bereits an einer anderen Schule oder vielleicht sogar schon eine fertige Kollegin, kannst du dennoch profitieren. Wenn du ein Fortbildungswebinar buchen möchtest, von denen es an der Schule wirklich sehr viele gibt, bekommst du 10% Nachlass. Was musst du dafür tun? Gib bei deiner Buchung den Coupon Wissensreise an, das war's schon. Der Coupon gilt natürlich auch noch für Meditrix und verschafft dir 20% Nachlass für die Merkhilfe-Videos zu allen möglichen medizinischen Themen. Mit dem Coupon Wissensreise, alles klein geschrieben, kannst du also sparen und die Wissensreise profitiert auch davon. So, und nun noch ein Riesendank an die neuen Wissensreise-Community-Mitglieder. Markus, lies doch mal vor, wer alles neu dabei ist.
Ilka, Isabel, Claudia, Elfi, Anja, Sabrina, Stefanie, Soraya, Michael, Katharina, Christina, Marion, Natalie, Katja, Eva, Sue, Antonella, Andrea, Sahar, Daniela, Manuela, Nadine, Zaina und Lydia.
Ja, herzlich willkommen auf unserem Schiff und ganz großen Dank für eure Unterstützung. Ich würde mich freuen, die eine oder den anderen beim nächsten Wissensreisetreffen im April kennenzulernen. Also gut, fühlst du dich gut vorbereitet? Wollen wir mal schauen, was von den vielen Verdauungsfolgen denn so hängen geblieben ist. Markus, leg gerne los und stell uns deine Fragen.
Okay, wir starten gleich mit einer großen Frage. Beschreibe einmal grob den Weg der Nahrung vom Mund zum Anus und sag doch gleich dazu, welche Verdauungsdrüsen auf diesem Weg liegen und welche Enzyme jeweils wichtig sind.
Wir starten im Mund. Hier befinden sich die Speicheldrüsen, die Alpha-Amylase für die Kohlehydratverdauung absondern. Über den Rachen geht es durch die Speiseröhre in den Magen. Hier ist die Station, wo vor allem Eiweiße verdaut werden. Dafür produzieren die Belegzellen Salzsäure und die Hauptzellen Pepsinogen. Von dort geht es weiter in den Dünndarm. Hier liefert die Gallenblase die Gallensäure für die Fettverdauung, aber hierzu ist natürlich auch die Lipase aus dem Pankreas wichtig. Das Pankreas sondert außerdem für die Kohlenhydrate auch noch einmal Amylase ab und für die Eiweiße verschiedene Proteasen. Die zerkleinerten Nährstoffe werden aufgenommen und alles, was nicht aufgenommen wird, geht durch den Dickdarm in das Rektum, wo es dann schließlich über den Anus den Verdauungskanal wieder verlässt.
Bleiben wir noch ein wenig im Mund. Welche Geschmacksrichtungen können wir mit den Geschmacksknospen der Zunge und mit Hilfe der Nase wahrnehmen?
Das wäre salzig, süß, sauer, bitter und umami.
Wie heißen die drei großen Speicheldrüsen im Mund und wodurch werden sie innerviert?
Wir haben die Unterzungenspeicheldrüse mit Fachbegriff Glandula sublingualis. Dann haben wir die Unterkieferspeicheldrüse, die Glandula submandibularis. Diese beiden werden vom siebten Hirnnerv, dem Nervus facialis, innerviert. Die Ohrspeicheldrüse, Glandula parotidea oder auch kurz Parotis genannt, wird vom neunten Hirnnerv, dem Nervus glossopharyngeus, innerviert.
Welcher Teil des vegetativen Nervensystems ist wichtig für die Verdauung?
Das ist der Parasympathikus.
Welche Infektionskrankheit befällt vor allem die Ohrspeicheldrüse?
Das ist Mumps.
Und welcher Teil des Rachens spielt bei der Verdauung keine Rolle?
Das ist der Hypopharynx, denn der dient nur als Luftweg.
Wo beginnt und wo endet der Ösophagus?
Der Ösophagus beginnt am Unterrand des Ringknorpels vom Kehlkopf und endet ungefähr 25 bis 30 cm weiter unten an der Einmündung in den Magen.
Was sind Ursachen für einen Reflux?
Alles, was zu einem hohen Druck im Bauchraum kommt, zum Beispiel Adipositas oder auch Schwangerschaft. Aber auch alles, was den Sphinkter erschlaffen lässt, also wenn er nicht mehr richtig schließt. Dazu gehören zum Beispiel fettreiche Kost, Hormone wie Progesteron in der Schwangerschaft oder auch Medikamente wie Beta-Sympathikomimetika. Auch Kaffee, Nikotin und Alkohol haben einen Einfluss auf den Sphinkter.
Was ist eine Komplikation einer länger anhaltenden Refluxkrankheit?
Wenn der Ösophagus immer wieder der aggressiven Magensäure ausgesetzt ist, kann sich das Ösophagusepithel umbauen. Man spricht dann von dem Barrett-Ösophagus, der engmaschig kontrolliert werden muss, weil er eine Präkanzerose darstellt und so ein relativ hohes Risiko für eine Entartung birgt.
Was ist eine Achalasie?
Hierbei handelt es sich um eine chronische Tonuserhöhung im unteren Speiseröhrensphinkter. Dadurch wird die Speise nicht komplett in den Magen entleert und es verbleibt Speisebrei im Ösophagus.
Was passiert beim Mallory-Weiss-Syndrom?
Die Schleimhaut am gastroösophagialen Übergang ist vorgeschädigt, zum Beispiel durch Alkoholabusus oder auch durch Reflux. Durch heftige Druckerhöhung bekommt sie Einrisse, die ca. 5% aller gastrointestinalen Blutungen verursachen.
Welche sind die Symptome bei einem Ösophaguskarzinom?
Hier treten Symptome erst sehr spät auf. Es kommt zum Beispiel zur Dysphagie, zu gastrointestinalen Blutungen, zu Regurgitation und eventuell zur Heiserkeit.
Wie heißt die diagnostische Untersuchung, die sowohl beim Mallory-Weiss als auch beim Ösophaguskarzinom durchgeführt wird?
Das ist die Ösophago-Gastro-Duodenoskopie.
Alles klar. Gehen wir eine Station tiefer. Erzähl doch mal ein wenig über die Lage und Größe des Magens.
Der Magen, der ca. 1,2 bis 1,6 Liter fasst, liegt intraperitoneal im Oberbauch, zum großen Teil links. Nachbarorgane sind das Zwerchfell, die Leber, die Milz, der Pankreasschwanz, die linke Nebenniere und der obere Pol der linken Niere und das Colon transversum. Außerdem natürlich von kranial der Ösophagus und nach kaudal hin das Duodenum.
Und nun möchte ich die Bestandteile des Magens von dir hören.
Das ist der Mageneingang oder auch Cardia genannt. Die Magenkuppel, der Fundus. Der Magenkörper, der Corpus. Der Magenausgang, den wir oft als Pylorus kennen. Er besteht aber eigentlich aus Antrum und Pylorus. Und außerdem gibt es noch die kleine Kurvatur und die große Kurvatur.
Welche Schichten bilden die Magenwand und welche davon weisen Besonderheiten auf?
Es gibt vier Schichten. Das ist die Mucosa, also die Schleimhaut. Die Submucosa, eine Art Zwischenschicht. Die Muskelschicht, also die Muscularis. Und als Adventitia haben wir die Serosa, das Bauchfell. Eine Besonderheit der Muscularis ist, dass sie eine dritte Muskelschicht hat mit schrägen Muskelfasern. In der Schleimhaut sitzen Drüsen, die verschiedene Sekrete und Hormone produzieren.
Vorhin hast du ja schon ein bisschen was zu den Drüsen im Magen erzählt. Weil es so wichtig ist, mach es doch jetzt bitte nochmal komplett.
Die Hauptzellen stellen Pepsinogen her für die Eiweißverdauung. In den Nebenzellen wird Schleim produziert, der die Magenschleimhaut schützt. Und die Belegzellen produzieren Magensäure, die vor Eindringlingen schützt und Pepsin bei der Eiweißverdauung unterstützt. Außerdem produzieren die Belegzellen den Intrinsic Factor für die Vitamin B12-Aufnahme.
Welche Erkrankung des Magens könntest du gut nachvollziehen, wenn du mal ein wenig zu tief ins Glas schauen würdest?
Die akute Gastritis.
Welche Symptome wären hier denn typisch?
Bei einer akuten Gastritis ist die Magenschleimhaut entzündet. Das kann sich dann mit Völlegefühl, Druckgefühl im Oberbauch, eventuell auch Übelkeit und Erbrechen und Appetitlosigkeit bemerkbar machen.
Sehr interessant. Was können Ursachen für eine akute Gastritis sein?
Außer dem reichlichen Alkoholgenuss, den du gerade schon angesprochen hast, Medikamente aus der Gruppe der NSAR, also nicht steroidalen Antirheumatika, aber auch Viren oder Bakterien.
Welche therapeutischen Maßnahmen können sinnvoll sein?
Manchmal hilft Nahrungskarenz oder auch ein paar Tage mit Haferschleim, denn der legt sich um die Magenschleimhaut wie ein zweiter Schutzfilm. Wenn Medikamente gegeben werden, dann sind es Antazida oder Säureblocker.
In meiner Jugend hieß das therapeutische Mittel immer, morgens ein Konterbier zu trinken.
Sehr gut.
Nenne die drei Formen der chronischen Gastritis nach ihrer Häufigkeit.
Die häufigste Form ist die Typ-B-Gastritis mit 65% aller chronischen Gastritiden. Sie ist bakteriell bedingt durch Helicobacter pylori. Danach kommt die Typ-C-Gastritis mit 30%, die chemisch-toxisch bedingt ist. Das Schlusslicht bildet Typ A mit 5%. Hier handelt es sich um eine Autoimmunreaktion, bei der die Belegzellen des Magens zerstört werden. Somit kommt es dann zur perniziösen Anämie und eventuell auch zu einem Eisenmangel.
Was wäre dann im Blutbild bei der Typ-A-Gastritis zu erwarten?
Wir hätten die Erythrozyten, den Hämatokrit und das Hämoglobin erniedrigt. MCH und MCV wären wahrscheinlich erhöht durch den Vitamin B12-Mangel. Und die Retikulozyten wären auch erniedrigt.
Wie kommt es zu einer Typ-C-Gastritis?
Ursachen für die chemisch-toxische Form können eine langjährige Einnahme von NSAR sein, aber auch Alkohol und Nikotin. Ein Gallereflux aus dem Dünndarm schädigt auch die Magenschleimhaut.
Ist denn so eine chronische Gastritis schlimm? Die Symptome sind ja eher wenig bis gar nicht bemerkbar.
Naja, eine chronische Entzündung ist nie gut. Die chronische Gastritis begünstigt ein Magenkarzinom. Außerdem kann es zu einem Ulkus kommen, bis hin zur Perforation.
Wie unterscheiden sich die beiden Ulzi im Magenbereich?
Es gibt das Magengeschwür, auch Ulcus ventriculus genannt. Hier haben die Patienten Schmerzen im Epigastrium, eher links und direkt beim Essen. Beim Zwölffingerdarmgeschwür, dem Ulcus duodeni, kommt es dagegen zum nüchtern Schmerz, der eher rechts ist.
Was ist der Unterschied zu einer Gastritis?
Bei der Gastritis ist ein größerer Bereich betroffen, aber eben nur die innere Schicht, also die Schleimhaut. Beim Ulkus ist es ein begrenzter Bereich, vielleicht so ein halber bis zwei Zentimeter Durchmesser. Dafür sind aber mehr Schichten betroffen. Es kann über die Submucosa hinaus bis in die Muscularis reichen.
Wie kommt es zu einem gastroduodenalen Ulkus?
Eine wichtige Ursache ist der Helicobacter pylori. Die zweitwichtigste Ursache sind Medikamente, die zu einem Missverhältnis von Säure und dem schützenden Schleim führen. Auch Stress kann zu einem Ulkus führen, zum Beispiel durch die erhöhte Cortisolproduktion. Weitere Faktoren sind Rauchen und Alkohol.
Welche Medikamentenkombination ist besonders kritisch für einen Ulkus?
Die Kombination aus NSAR, wie zum Beispiel ASS, also was in Aspirin drin ist, Diclofenac oder Ibuprofen, und Glucocorticoide.
Was sind Komplikationen des Ulkus?
Es kann zum Durchbruch kommen, zur Ulkusperforation, welcher natürlich einen Notfall darstellt. Eine weitere Komplikation des Magenulkus ist die Entartung und dadurch eine Magenkarzinomentstehung.
Was ist eine Pylorusstenose?
Bei der Pylorusstenose hypertrophiert der Magenausgangssphinkter und krampft. Dadurch ist der Durchgang zum Dünndarm verengt. Das zeigt sich bei Säuglingen mit schwallartigem Erbrechen.
Welche Symptome oder Befunde könnten neben dem schwallartigen Erbrechen noch auftreten?
Eventuell schildert die Mutter einen Gewichtsverlust und dass der Säugling keinen Stuhlgang hat. Manchmal sieht man auch die Kontraktionswellen, die von der verstärkten Magenperistaltik ausgehen. Und wenn man palpiert, könnte man eventuell den verdickten Pylorus olivenartig im rechten Oberbauch spüren.
Wie kann dem Kleinen geholfen werden?
Meist wird ein minimalinvasiver Eingriff vorgenommen, bei dem der Ringmuskel vorsichtig durchgetrennt wird. Danach stehen die Chancen auf eine schnelle Heilung sehr gut.
Woran denkst du bei einer sogenannten Virchow-Drüse?
Da es sich hierbei gar nicht um eine Drüse, sondern um eine Vergrößerung der Lymphknoten an der linken Clavicula handelt und das die letzte Drainagestation des Magens ist, an ein Magenkarzinom.
Welche Risikofaktoren gibt es dafür?
Die Typ-A-Gastritis und die Typ-B-Gastritis, das Ulcus ventriculi oder auch eine Magenteilresektion. Noxen wie Alkohol, Nikotin und hoher Nitratgehalt in der Ernährung scheinen auch ein Risiko zu sein. Und dann wären da noch Polypen, genetische Faktoren und Blutgruppe A.
Wohin metastasiert das Magenkarzinom besonders?
In die regionären Lymphknoten, Leber, Lunge, Knochen und ZNS. Als Abtropfmetastasen kann es sich in den Ovarien festsetzen.
Welche Symptome lassen dich an ein Magenkarzinom denken?
Wie bei allen bösartigen Erkrankungen die B-Symptomatik, also subfebrile Temperaturen, Nachtschweiß und ungewollter Gewichtsverlust in den letzten 6 Monaten über 10%. Außerdem könnten sich Zeichen der Begleitanämie zeigen, wie zum Beispiel Blässe, Konzentrationsstörungen und Belastungsdyspnoe. Für das Magenkarzinom speziell wäre eventuell eine Abneigung gegen Fleisch und Schmerzen im epigastrischen Bereich, Völlegefühl und Nüchternschmerz. Durch Blutungen könnte es zu Teerstuhl oder kaffeesatzähnlichem Erbrechen kommen.
Welche Komplikationen kann eine Operation am Magen mit sich bringen, zum Beispiel eine Teil- oder Vollresektion wegen einem Karzinom?
Die Menschen können ein Frühdumping-Syndrom oder auch ein Spätdumping-Syndrom entwickeln. Das Frühdumping-Syndrom entsteht ungefähr 20 Minuten nach Nahrungsaufnahme. Aufgrund der schnellen und mehrvolumigen Nahrungspassage in den Dünndarm kann es zu Schmerzen, Übelkeit, Durchfall und Hypovolemie bis hin zum Schock kommen. Beim Spätdumping-Syndrom kommt es ca. 2 bis 3 Stunden nach Nahrungsaufnahme zur Hyperglykämie. Aus dem Pankreas wird als Reaktion viel Insulin freigesetzt, was dann natürlich die Glucose wieder in die Zellen bringt und zur Hypoglykämie führen kann, mit Kaltschweißigkeit, Übelkeit bis hin zum Schock.
Was empfiehlst du einem Patienten nach einer Magenteilresektion?
Er sollte natürlich Eisen und Vitamin B12 substituieren. Um den Dumping-Syndromen vorzubeugen, sollten die Mahlzeiten klein gehalten werden und nur wenig schnell resorbierbare Kohlenhydrate beinhalten. Auch Hinlegen nach den Mahlzeiten kann helfen, da die Nahrung dann nicht so schnell durchrutscht.
Bevor wir beim nächsten Mal die Erkrankungen des Darms wiederholen, hier mal ein paar Fragen zur Anatomie. Welche beiden Hauptteile des Darms unterscheiden wir und wodurch werden sie getrennt?
Wir unterscheiden den Dünndarm mit Fachbegriff Intestinum tenue und den Dickdarm Intestinum crassum oder auch Colon. Getrennt werden sie durch die Bauhinklappe oder auch Ileozäkalklappe.
Nenne die Darmabschnitte in ihrer Reihenfolge ab dem Pylorus. Nutze am besten sowohl die deutschen als auch die Fachbegriffe.
Da wären der Zwölffingerdarm, also das Duodenum, der Leerdarm, Jejunum, der Krummdarm, Ilium, der Blinddarm, also das Caecum, mit dem Wurmfortsatz, Appendix. Dann haben wir den aufsteigenden Dickdarm, Colon ascendens, den querverlaufenden Dickdarm, Colon transversum, den absteigenden Dickdarm, Colon descendens, das Sigmoid und den Mastdarm, also das Rektum.
Welche Gemeinsamkeiten gibt es beim Wandaufbau des Dünndarms und des Dickdarms?
Die Darmwand besteht aus Mucosa, aus einschichtigem Zylinderepithel, Submucosa, Muscularis und der Adventitia bzw. dem Bauchfell. In der Submucosa befindet sich der Plexus submucosus oder auch Meissner Plexus, der für die Sekretion der Drüsen und für die nervale Anregung der Darmdurchblutung zuständig ist. In der Muscularis befindet sich der Plexus myentericus oder Auerbach Plexus, der vor allem für die Darmperistaltik zuständig ist.
Welche Aufgaben hat das Duodenum?
Der Zwölffingerdarm schließt direkt am Magen an und bekommt von dort den Nahrungsbrei in kleinen Portionen geliefert. Um diesen aufzuspalten, fließen hier über die Vaterpapille die Sekrete der Gallenblase und des Pankreas in das Duodenum, wodurch dann hier die enzymatische Spaltung der Nahrungsbestandteile stattfindet. Außerdem sitzen in der Submucosa die Brunnerdrüsen, die Schleim- und Bicarbonat und teilweise auch Enzyme für die Verdauung absondern.
Welche Vorrichtungen besitzt der Dünndarm, um die Oberfläche für die Nährstoffresorption zu vergrößern?
Es gibt hier Schleimhauteinstülpungen, die Krypten. Dann gibt es Schleimhautfalten, die Kerkringfalten, Zotten und Mikrovilli.
Welche Besonderheit haben Jejunum und Ileum?
Hier ist mucosa-assoziiertes lymphatisches Gewebe zu finden, was eine wichtige Rolle für das Immunsystem spielt.
Welche Enzyme sind im Duodenum wichtig für jeweils welche Nährstoffaufspaltung?
Für die Kohlenhydrate haben wir die Pankreasamylase, für die Eiweiße die Pankreasproteasen, zum Beispiel Trypsin oder Chymotrypsin. Für die Fette helfen Gallensäure und Pankreaslipase zusammen.
Welche zwei anatomischen Besonderheiten gibt es am Dickdarm?
Zum einen ist die längs verlaufende Muskelschicht in drei bandartige Strukturen geteilt, die sogenannten Tänien. Außerdem gibt es noch die Haustren, das sind Einschnürungen bei Kontraktion der Muskulatur, die den Darm von außen so ein bisschen wie eine Perlenkette aussehen lassen.
Welche mikroskopischen Anteile fehlen im Dickdarm im Gegensatz zum Dünndarm?
Es gibt hier keine Zotten und auch keine Kerkringfalten.
Wie heißen die Arterien, die den Darm versorgen?
Das ist die Arteria mesenterica superior und die Arteria mesenterica inferior. Die Venen heißen zum Glück genauso.
Welche Aufgabe hat der Dickdarm?
Er resorbiert Natrium und dadurch Wasser, denn schließlich soll nicht alles mit dem Stuhl verloren gehen. So wird dann der Stuhl auch eingedickt, deshalb Dickdarm. Auch die Schleimproduktion ist wichtig, damit der Stuhl besser gleiten kann. Die Passage durch den Dickdarm kann je nach Darmaktivität bis zu 24 Stunden betragen, bei Obstipation auch länger.
Wie wird die Entleerung am Rektum geregelt?
Der Musculus sphincter ani internus besteht aus glatter Muskulatur. Er wird also vom unwillkürlichen Nervensystem gesteuert. Der äußere Muskel, der Musculus sphincter ani externus, besteht hingegen aus quergestreifter Muskulatur und kann willentlich beeinflusst werden. Die Entleerung ist also eine Mischung aus unwillkürlicher und willkürlicher Aktivierung der Sphinkter. Ja, dann würde ich sagen, wenn ich auf die Uhr gucke, dann würden wir hier einen Cut machen. Markus, was meinst du? Kommst du fürs nächste Mal nochmal wieder?
Puh, Uffa, wenn es sein muss.
Sehr gut. Okay, also, ich hoffe, du hattest jetzt eine gute Wiederholung. Du wusstest noch ein bisschen was von den Folgen, die wir ja schon in den letzten Wochen und Monaten hinter uns gelassen haben. Und beim nächsten Mal machen wir weiter mit der Pathologie im Bereich Darm. Ich freue mich bis dahin wie immer über E-Mails, über Nachrichten, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, mir auf Insta und YouTube folgst oder wenn du ein kostenloses Kennenlerngespräch für dich reservierst. Riesig freue ich mich natürlich auch, wenn du mich bei Google bewertest. Und vergiss nicht, dich für den kostenlosen Newsletter einzutragen, damit du über alle wichtigen News informiert wirst. Wir wünschen dir jetzt viel Spaß beim Wiederholen und Lernen. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel.